Halleluja. Jesus, gelobt seist du an diesem Morgen. Danke, Herr, dass du in unserer Mitte bist. Danke, Jesus, dass du dein Wort für unsere Herzen vorbereitet hast. Und danke, Jesus, dass du ja noch heute derselbe bist. Menschen errettest, Menschen befreist, Menschen taufst mit deinem Geist, Menschen heilst. Jesus, du bist so gut und wir feiern dich an diesem Morgen. Wirke du, so wie du es möchtest. Amen. Ja, ich kann es nicht lassen, von gestern zu sprechen. Ich habe noch nie so traurige Italiener gesehen. Und ich habe mich noch nie deutscher gefühlt als gestern. Wirklich. Also wir haben mit euch mitgejubelt, als die Tore fielen. Und es war einfach schön, dass wir zusammengekommen sind. Wir haben uns hier im Untergeschoss getroffen. Und es ist schön, wenn man mit der Familie oder mit Freunden zusammenkommt, um etwas zu erleben, um zusammen zu speisen, um zusammen Gemeinschaft zu halten. Und Fußball ist etwas, was verbindet. Deswegen haben wir das auch gestern gemacht. Und es ist einfach schön, mit Geschwistern zusammen zu sein. Es war wunderbar, zusammen zu lachen, zusammen sich zu freuen, zusammen zu springen, zu jubeln. Es ist schön. Ich bin ein gemeinschaftlicher Typ und ich glaube, dass jeder Mensch Gemeinschaft braucht. Auch unser Gott ist ein Gott der Gemeinschaft. In sich ist er Vater, Sohn und Geist. Gott liebt Gemeinschaft. Und auch der Psalmist sagt, wie schön es ist, ins Haus Gottes zu kommen, mit den Brüdern und Geschwistern Gemeinschaft zu haben. Und wisst ihr, was noch viel schöner ist als dieses Fußballspiel? Unsere Gottesdienste. Sonntags, wenn wir hier sind, wenn wir uns treffen, wenn wir gemeinsam Gott jubeln, wenn wir gemeinsam Gott groß machen. Es gibt nichts Schöneres, als wie vor der Gegenwart Gottes zu kommen mit anderen Geschwistern. Und das Thema der Predigt heute ist, der Mensch denkt, Gott lenkt. Und ich habe mir gedacht, wie kann man diese Überschrift besser erzählen als wie von der Geschichte Davids. Ich weiß nicht, ob ihr König David kennt. König David war nicht immer König, sondern als junger Mann wurde er gar nicht so berücksichtigt oder hat gar nicht so von Menschen diesen Fokus bekommen, dass er irgendwie mal König wird. Er war nie im Scheinwerferlicht, aber Gott hatte einen Plan. Und das ist, was ich hier heute nahebringen möchte. Der Mensch denkt, aber Gott ist es, der lenkt. Das heißt, wenn du Pläne hast für dein Leben, dann ist das schön. Du darfst Ziele haben, Visionen haben. Du sollst denken, wie geht's weiter? Aber du musst trotzdem wissen, es ist Gott, der lenkt. Es ist Gott, der verändern kann auf einmal deine Pläne. Auf einmal deine Wünsche. Aber nie zu deinem Nachteil, sondern zu deinem Vorteil, weil er dich besser kennt als du dich selbst. Er weiß, wer du bist. Er kennt dich seit deiner Geburt. Er hat entschlossen, dass du leben sollst, dass du hier auf diese Welt kommen sollst. Und von vornherein hat er dich geliebt. Als meine Töchter geboren sind, war ich bei beiden Töchtern mit im Kreissaal. Das heißt, als sie rauskamen auf die Welt, hat die Hebamme mir sie direkt in die Arme gegeben. Und ich kann es wie heute, wie jetzt gerade nie vergessen. Vor 3 Jahren ist Amelia geboren, bei Yasemin war es genauso. Als ich dieses Baby in meinen Armen hielt, da war mir eins klar. Ich werde dieses Baby für das Rest meines Lebens lieben. Ist egal, mit welchen Umständen. Ist egal, was sie mal für ein Fenster kaputt macht. Ist egal, wie frech sie ist. Ich werde dieses Baby, diesen Menschen bis das Rest meines Lebens lieben. Diese Entscheidung habe ich getroffen. Und Gott, er hat diese Entscheidung getroffen, dich zu lieben. So sehr hat er die Welt geliebt, dass er sogar sein Bestes gab, um dich eines Tages für immer in der Ewigkeit zu haben. Hab heute Morgen vor Augen, dass Gott es ernst mit dir meint. Dass er alles dafür getan hat, dir diese Liebe zu zeigen. David, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Ein Mann, den Gott lieb hatte. Als junger Mann schon lieb hatte. Und wir lesen öfters in der Bibel diese Begrifflichkeiten wie: schon als Baby wurde er von Gott geliebt. Schon als Kind, schon als junger Mann. Ja, weil Gott schon von Beginn an einen Plan hat. Und er hat einen Plan mit David, dass er König werden sollte, dass er berühmt werden sollte, dass er ganz hochgestellt werden würde. Er hatte einen Plan mit seinem Leben. Doch es gab einen Menschen, der Samuel hieß, ein Prophet, der sollte diese Salbung aussprechen über David. Aber er sah das nicht, was Gott sah. Und wir lesen da kurz, wie Samuel das Ganze sah. Christian, das ist hier sehr klein. Dann lese ich mal hier. Als Isai mit seinen Söhnen zum Opfermahl kam, fiel Samuels Blick auf Eliab. Und er dachte, das ist gewiss der, den der Herr ausgewählt hat. Doch der Herr sagte zu Samuel: Lass dich nicht davon beeindrucken, dass er groß und staatlich ist. Er ist nicht der Erwählte. Ich urteile anders als die Menschen. Ein Mensch sieht, was in die Augen fällt, ich aber sehe ins Herz. Wie schön ist es, dass wir einen Gott haben, der nicht auf das Äußerliche schaut, der nicht darauf bedacht ist, wie einer sich gibt. Wie oft stecke ich, wie oft steckst du Menschen in eine Schublade, sei mal ehrlich, und sagst, das ist gar nicht so mein Typ. Die Chemie passt nicht. Meine Witze sind nicht seine Witze. Sein Humor ist anders als mein Humor. Vom Typ her stimmt was nicht. Und Samuel dachte, vom Typ her ist bestimmt der König. Der sieht so aus. Der ist groß. Das ist er. Und vielleicht bist auch du derjenige, der Menschen manchmal so beurteilt. Aber wisse eins. Gott sieht ins Herz. Er schaut nicht darauf, mit welchen Opfergaben du ihn gewinnen willst, sondern er guckt in dein Herz. Vor König David war König Saul der König. Und auch diesen König hat Gott auserwählt. Aber Saul tat etwas, was dem Herrn missfiel. Er wollte Gott nicht mehr gehorchen, sondern er wollte ihn mit Opfer umstimmen. Oder er wollte mit seiner Klugheit Gott gefallen. Das geht leider nicht bei Gott. Gott, er wollte noch nie, auch nicht von seinem Volk, die er aus Ägypten rausgeholt hat, er wollte nie, dass sie ihn irgendwie mit Opfer gefallen. Sondern er wollte immer nur eins. Ihr Herz. Er wollte, dass sie ihn mit ganzer Kraft lieben. Er wollte schon immer, dass sie ihm gehorsam sind. Gott liebt Gehorsam mehr als Opfer. Nimm das heute Morgen an. Es ist schön, wenn du Gott ein Opfer bringen möchtest. Dennoch freut er sich mehr darüber, wenn du hier hingekommen bist mit einem offenen Herzen. Das ist für ihn das schönste Opfer. Und so wurde dieser Schafsjunge, der die Schafe, dieser Hirte, weidete, an denen niemand was Großes gesehen hat, König über Israel. Das hat eine lange Zeit gedauert. Viele Sachen sind passiert. Er hat gegen Goliath gekämpft. Wir kennen die Geschichte, wie David und Goliath, wie er ihn besiegte. Wir kennen die Davids Geschichte, wissen, dass er vieles durchleben musste mit Saul, mit König Saul, hatte Feindschaft. Und es gab viele Begegnungen, wo Gott ihn dafür ausrüstete, was bald passieren sollte. Wir lesen über eine Begebenheit, wo dieser kleine Junge noch Schafe weidete. Und während er diese Schafe weidete, kamen Löwen und Bären, die seine Schafe fressen wollten, klauen wollten. Das hört sich wie so ein Märchen an, aber es ist echt passiert. Gott hat das zugelassen. Also ich stelle mir vor, wenn ich Schafe weiden würde irgendwo und da kommt ein Löwe. Ich glaube, ich wäre weggelaufen. Ich glaube, ich wäre von diesem Bären weggelaufen. Und Gott hätte mich dann nicht gebrauchen können. Aber er sah schon etwas in David, was noch kein anderer sah. In David war nicht nur dieser Schafhirte, dieser kleine, dünne Junge, wie wir uns ihn gerne vorstellen, sondern in ihm war ein Herz, was mutig war. Ein Herz, der gesagt hat, ich weiß, dass Gott mit mir ist. Und selbst wenn jetzt dieser Löwe und Bär kommt, es ist, mein Leben ist in Gottes Hand. Ich habe keine Angst. Denn wir sehen diesen David, wie er nach diesem Sieg der Bären und der Löwen Mut genug hatte zu sagen, wer ist dieser Goliath? Dieser Unbeschnittene, dieser Gottlose. Wir haben doch Gott auf unserer Seite. Warum trauen wir uns nicht, gegen ihn zu kämpfen? Und er machte sich selbst Mut und das ganze Volk. Er war ein kleiner Junge, der noch nicht mal in die Ausrüstung reinpasste. Der noch nicht mal sich etwas anziehen konnte, das aussah wie ein Krieger. Dennoch sah Gott in ihm sein Herz. Sein Herz war bereit, ja, Mauern zu durchbrechen. Gott sieht auch in deinem Herzen heute. Und das Schöne ist, selbst wenn du über dich selbst sagst, was soll Gott an mir schon gut finden? Gott sieht das Kleinste in deinem Herzen, was gut ist. Und er möchte das multiplizieren. Er ist der, der aus 2 Fische und 5 Brote 20.000 Menschen ernährt. Das heißt, er kann alles an dir gut und groß machen. Wichtig ist, dass dieses bisschen Öl, was du hast, ihm gibst. Glauben wir daran? Gott ist ein Gott, der Wunder tut in unserem Herzen. Und so wurde David König über Israel. Mit viel Erfahrungen, mit einer guten Ausbildung von Gott selbst, ist er jetzt an diesem Platz, wo Gott ihn gestellt hat. Weder seine Familie und vielleicht sogar er selbst hat nicht dran geglaubt, dass er mal in so einer Position kommt. Doch wenn Gott einen Plan hat, hör gut zu heute, wenn Gott einen Plan hat, dann führt er diesen Plan aus. Wenn du und ich etwas planen, dann kann es passieren, dass wir morgen anderer Meinung sind und sagen, ich schaff's doch nicht. Doch Gott ist nicht wie wir. Er denkt nicht wie wir. Er hat einen Plan und führt ihn aus, Halleluja. Er hat einen Plan und bringt diesen Plan zu Ende. Du kannst sogar schwächeln. Du kannst sogar vielleicht nicht dich gut fühlen. Wenn Gott einen Plan hat mit deinem Leben, dann führt er es aus. Ist das nicht wunderbar? Halleluja, gelobt sei Gott. Er hatte einen Plan mit David und er machte es bis zum Ende, dass er ihn hochstellte und über König von Israel setzte. Jetzt war David an dieser Position, er war König. Und er dachte sich, wow, ich wohne in so einem schönen Palast, ich wohne in so einem schönen Haus. Sollte ich nicht Gott ein viel schöneres Haus bauen? Dieser Gedanke ist ja irgendwo schön, oder? Dieser Gedanke ist ja gut, ne? Also er wollte irgendwie Gott ehren. Er sagt, wenn ich in so einem schönen Palast wohne, dann musste ich doch dir was viel Größeres bauen. Also er wollte ja irgendwie Gott damit verherrlichen und Gott großstellen und Gott irgendwo zeigen, dass er dankbar ist. Aber Gott, er nahm das so gar nicht an. Weil David ging zu diesem Propheten Nathan und sagte, Nathan, red das mal mit Gott, ich habe da was vor. Und Gott sagte Folgendes, wir lesen es zusammen. In 2. Samuel Kapitel 7, Verse 8 bis 16. Das ist die Antwort auf die Idee des Hausbaus von David. Darum sollst du meinem Diener David ausrichten, so spricht der Herr, der Herrscher der Welt. Ich habe dich von der Schafherde weggeholt und zum Herrscher über mein Volk Israel gemacht. Bei allem, was du unternommen hast, habe ich dir geholfen und habe alle deine Feinde vernichtet. Ich habe dich berühmt gemacht und du wirst zu den Großen der Erde gezählt. Sorry. Meinem Volk Israel habe ich eine Heimat gegeben, ein Land, in dem es sicher leben kann und sich nicht mehr vor Unterdrücken fürchten muss, wie früher. Auch noch zu der Zeit, als ich Richter über mein Volk berief. Dir aber habe ich Ruhe verschafft und deine Feinde von dir ferngehalten. Und nun kündige ich der Herr dir an, dass ich dir ein Haus bauen werde, nicht du mir. Wenn deine Zeit abgelaufen ist und du stirbst, werde ich dafür sorgen, dass einer deiner Söhne, die auf dem Königsthron folgt, der wird dann ein Haus für mich bauen. Und ich werde seine Herrschaft und die seiner Nachkommen für alle Zeiten fest begründen. Ich will sein Vater sein und er soll mein Sohn sein. Wenn er sich verfehlt, werde ich ihn nach Menschenmaß bestrafen, wie ein irdischer Vater seinen Sohn. Aber meine Liebe will ich ihm nicht entziehen, wie ich sie Saul entzogen habe. Ich habe ihn verstoßen und dich an seiner Stelle zum König gemacht. Dein Königshaus und deine Königsherrschaft werden vor mir für immer Bestand haben. Dein Thron wird für alle Zeiten feststehen. Was für eine Zusage Gott hier macht. Dein Thron, David, wird für alle Zeiten feststehen. Und diese Zusage, wissen wir, hat er gehalten in Jesus Christus. Jesus ist von der Nachkommenschaft David und seine Herrschaft bleibt in Ewigkeit bestehen. Das heißt, egal was passiert auf dieser Welt, ob wir politische Probleme haben, ob es irgendwelche Pandemien gibt, ist egal, was passiert. Die Ewigkeit, wo Jesus Christus ist, wird in Ewigkeit bestehen. Er hat den Sieg schon errungen. Er sagt, in dieser Welt habt ihr Angst, doch wisset, ich habe die Welt besiegt. Unser Gott, er ist auf dem Thron, in Ewigkeit zu Ewigkeit. Und wir sehen, dass David einen guten Gedanken hat, aber Gott sagt, ist nicht so mein Plan. Schön, dass du mir ein Haus bauen willst, schön, dass du gute Ideen hast, aber ich habe da was anderes vor mit dir, David. Dein Sohn soll mir ein Haus bauen, nicht du. Dein Sohn wird es sein, der mir ein Haus bauen wird. Aber ich bin derjenige, der dir ein Haus bauen wird, David. Das heißt, hier geht Gott mit David in eine Kommunikation. David hat etwas vor, aber er bespricht es vorher mit Gott. Und auch hier lesen wir raus, wie wir handeln sollen, wie wir die Kommunikation mit Gott haben sollen. Haben wir einen guten Plan? Besprich es mit Gott. Denn in diesem Plan, in diesem Gespräch kannst du noch viel mehr raushören, was Gott plant, was er zu sagen hat. Er sagt David schon voraus, was passieren wird. Er gibt ihm die Sicherheit, dass sein Sohn nicht alleine gelassen wird. Er gibt ihm die Sicherheit, dass er für seinen Sohn wie ein Vater da sein wird. Und es ist schön, wenn wir wissen, dass wir einen lebendigen Gott haben, der meine Tochter mehr liebt, als ich sie liebe. Gott liebt dein Kind mehr, als du es liebst. Er ist da für dich. Er sorgt für dich. Er sagt, hör mal zu, wenn du bald stirbst, David. Hä? Ich wollte gerade ein Haus bauen für dich. Ich habe voll die Pläne. Du redest von meinem Tod? Ja, er sagt, David, schön, alles gut. Aber hör mal zu, dieses Leben ist vergänglich. Du bist bald bei mir. Und wenn du stirbst, dann gibt es weitere Pläne. Gott, er redet hier bewusst auch vom Tod, David. Und er bringt auch uns vor Augen, dass unser Leben kurz ist. In den Psalmen lesen wir, wie Mose schrieb, dein Leben ist kurz. Glücklich ist der, weise ist der, der darüber nachdenkt, dass unser Leben kurz ist, dass uns eine Ewigkeit erwartet, dass unser Ziel nicht hier auf der Erde ist, reich zu werden, sondern dass wir im Himmel Schätze bauen. Wisst ihr, ich habe seit dem neuesten Instagram, seitdem ich Shout It Out drehe, diese lebendige Zeugnisse, ich mache das zusammen mit Chiara und Robin. Und die haben zu mir gesagt, wie, du hast kein Instagram, John. Wo lebst du? Und ich muss sagen, seitdem ich mit Chiara und Robin abhänge und wir viele Videos drehen, viele Jugendliche einladen und so, merke ich bin echt alt geworden. Ja, die sind so 18, ja. Und ich erinnere mich zurück, wie ich früher auch gedacht und geredet habe. Und interessant aber, ja, also unsere Jugendlichen, sie lieben Jesus so sehr, das ist so unfassbar gut. Also ein Riesenapplaus an Neon. Da hast du eine starke Arbeit gemacht, Benny, die Jesus, Kinder zu Jesus so zu bringen, dass sie ihn lieben. Und ich finde es so stark, wie sie einfach sind, wie sie sind. Ich mache euch mal ein Beispiel. Ich hatte gestern 6 Folgen gedreht und da hatten wir einen Gast bei uns, die war Chiaras Freundin, also auch so 19, 20. Und sie sagte dann im Zeugnis, und dann bin ich mit Jesus all in gegangen. Und sie sagte das immer wieder. Und ich dachte so, sie meinte, sie hat die Neugeburt erlebt. Oder dass irgendwas passiert. Aber dieses All-In kennen wir ja vom Pokerspielen, ne? Dieses, ich gebe jetzt alles. Und es war so schön zu hören, welche Wörter da benutzt werden. Ich glaube, irgendwann gibt es eine neue Bibelübersetzung auf Jugendlich. Hammer, ich bin begeistert von euch. Bleibt so, wie ihr seid. Wisst ihr, es ist schön zu sehen, wie Gott Menschen schon im jungen Alter erzieht. Wie er sie zu seinem Wort hochholt. Wie Jugendliche begeistert und verliebt sind in Jesus. David, er hatte einen Plan, doch Gott hatte größere Pläne. Und ich möchte dir, bevor wir zur nächsten Textstelle kommen, sagen, wenn Gott dein Leben in seine Hand genommen hat, dann kann nichts schieflaufen. Dann kann es nicht sein, dass etwas Falsches passiert. Es gibt nur eine einzige Sache, die gegen den Plan Gottes gehen könnten. Und das bist du selbst. Das bin ich. Gott hat jedem Menschen einen freien Willen gegeben und er lässt dir diesen freien Willen. Das heißt, Gott hat einen wunderbaren Plan. Er versucht immer auf diesen Plan hin zurückzuweisen, weil er einfach perfekt ist. Auch wenn wir ihm 100 andere schöne Pläne rüberbringen. Doch wenn wir sagen, nein, will ich nicht, dann lässt Gott uns auch unsere Meinung leben. Sonst wäre er ein Gott, der irgendwie Marionetten hätte oder Menschen bezwingt. Er lässt dir deinen freien Willen. Aber er will, dass du heute hörst, dass sein Plan besser ist. Er hat einen wunderbaren Plan. Nimm diesen Plan für dein Leben an. Und wir haben einen Feind. Dieser Feind ist wie ein brüllender Löwe, der täglich möchte, uns von diesem Plan Gottes wegzubringen. Ich glaube, dass öfters wir Christen vergessen, dass der Feind täglich uns beobachtet. Ich predige das gerne hier, weil es so ist. Wir haben einen Feind, der sieht auch, was du tust und machst und sagst. Und auch David, nachdem er König war, hatte Feinde ringsrum. Und ich glaube, dass wenn das Alte Testament von diesen Kriegen spricht, wo sie sich geschlachtet haben und wo welche gestorben sind, dann glaube ich, dass wir das heute auf dieses geistliche Krieg beziehen können, das wir haben. Ich glaube, dass wenn das Alte Testament von Kriegen spricht mit dem Volk Gottes, dann sind das Kriege, die auch wir durchleben und gewinnen können. Aber wie kann man so einen Krieg gewinnen? Wie kann man diesem Plan Gottes weiter folgen, obwohl wir einen Feind haben? Wir lesen mal, wie David das gemacht hat. In 2. Samuel, Kapitel 5, 17 bis 20. Als die Philister erfuhren, dass David zum König von Israel gesalbt worden war, kamen sie mit ihrem ganzen Heer, um in ihre Gewalt zu bringen. Doch David konnte sich rechtzeitig in seiner Bergfestung in Sicherheit bringen. Die Philister besetzten die Ebene Raphaim. Ich lese mal hier rum. Da fragte David den Herrn, soll ich sie angreifen? Wirst du sie in meine Hand geben? Der Herr antwortete, greif sie an. Ganz gewiss gebe ich sie in deine Hand. David zog aus und besiegte die Philister bei Baal Perazim. Er sagte, wie Wasser einen Damm durchbricht, hat der Herr die Reihen meiner Feinde durchbrochen. Deshalb erhielt der Ort den Namen Baal Perazim. Herr des Durchbruchs. Diese Textstelle beginnt damit, dass als die Philister gesehen haben, dass Gott David zum König erhoben hat. Als die Philister gesehen haben, dass jetzt David König geworden ist, haben sie ihn angegriffen. Und ich glaube, dass wir das heute auf uns so beziehen können, dass wenn der Feind sieht, da passiert etwas, da ist eine Hingabe, da hat Gott einen Plan vor. Das gefällt dem Feind so gar nicht. Denn wir lesen, als sie es sahen, dass er König wurde. Und wenn der Feind sieht, dass du wächst im Glauben, Gott vertraust und Gott mit dir was Besonderes vorhat, dann ist er natürlich böse und möchte das Ganze kaputt machen. Er ist gekommen, um zu zerstören, lesen wir, um zu berauben. Es ist ein bisschen gut, nicht allzu viel über das Böse zu reden, aber ein bisschen davon, damit wir Weisheit haben, wie gehen wir mit diesem Kämpfer um? Wie gehen wir mit diesem Feind um? Wie können wir den besiegen? Und wir lesen im Alten Testament so schön, wie Menschen, Propheten und Könige, wie sie diesen Kampf angegangen sind. Sie haben mit Gott drüber gesprochen, lesen wir. Er sagte nicht zu seinen Soldaten, kämpf, komm, Gott ist mit uns. Er ging vorher zu Gott und sagte, Gott, was soll ich tun? Soll ich sie angreifen? Und wisst ihr, wir haben auch diese Waffenrüstung. Wir haben auch den Sieg in unserer Hand. Wir können auch angreifen. Denn Gott ist der Gott, der nicht hier sagt, warte, ich mach das schon. Sondern er sagt, greif an, David. Ich bin doch mit dir. Und du kannst selber wissen in deinem Leben, wo gibt es Feindschaft? Wo gibt es vielleicht mit etwas, mit was dich bedrängt, mit was du kämpfst? Greif es an. Lass es nicht an dir vorüberziehen, jahrelang. Denn irgendwann nimmt es dich ein. Irgendwann unterdrückt es dich. Irgendwann hätte David und sein Königreich Angst vor dem Feind. Greif es an. Ich denke, dass wir wirklich, wiederhole es, im Alten Testament sehen, wie schön wir unsere Kämpfe durchdringen können, wie wir es besiegen können. Und ich weiß und wir wissen, dass Jesus gesiegt hat. Das Einzige, was wir tun müssen, ist anzugreifen. Ein Prediger sagte einmal, dass der Sieg von Golgatha nicht auf dem Kreuz passierte, sondern in Gethsemane. Dort greifte Jesus das Problem an, indem er mit seinem Vater drüber sprach. Wisst ihr, ich kenne diese Kämpfe im Geiste. Ich knie mich wirklich, ich möchte es einmal heute vor euch sagen, ich knie mich öfters hin. Öfters, wenn ich merke, es ist ein Kampf. Sei es in der Ehe, sei es in der Familie, sei es auf der Arbeit. Dann erinnert mich der Heilige Geist und sagt, John, du kämpfst nicht gegen Fleisch und Blut. Steht doch so geschrieben. Es gibt den Feind, der dich beobachtet. Es kann nicht sein, dass der Tag wunderschön war, ich nach Hause komme und wir auf einmal voll mit meiner Frau streiten wegen so einer Kleinigkeit. Wo steht das Wasser, links oder rechts? Das kann doch nicht sein. Nein, lieber Zuhörer, es gibt einen Feind, der will deinen Alltag durchwühlen, der will dich durchschütteln, der will dich downbringen, der will dich depressiv machen. Und wenn so etwas ist, meine Tochter Yasemin hat es langsam erkannt an mir, die merkt dann, wenn wir uns streiten, sagt die, Papa, komm, geh ins Zimmer beten. Wirklich, ist kein Spaß. Und ich sag dann, wie? Ich sag, ja, ich merke schon, du brauchst wieder Gebet. Weil sie weiß, dass wenn ich aus diesem Kämmerlein rauskomme, bin ich am Lachen. Mir geht's gut. Der Kampf ist gesiegt. Die Atmosphäre im Raum verändert sich. Selbst meine Frau verändert sich. Nein. Selbst da gibt's auf einmal keinen Krieg mehr. Wisst ihr warum? Weil im Namen Jesus Kraft ist. Weil im Namen Jesus die Finsternis weichen muss. Und wir haben diese Kämpfe. Wir müssen es glauben. Die Bibel redet davon. Dieser geistliche Kampf ist da. Und es wird doch nicht einfach so vorübergehen mit der Zeit. Es gibt Dinge, die heilen mit der Zeit. Der geistliche Kampf nicht. Der geistliche Kampf, dass du auf die Knie gehen musst und zu Jesus beten musst, der wird sein. Der war bis zum Ende Davids Herrschaft da. Immer wieder sind die Feinde gekommen. Immer wieder wollten sie Krieg. Sie ließen nicht einfach los. Wisst ihr warum? Weil der Teufel sauer ist, wütend ist. Er weiß, seine Zeit ist bald abgelaufen. Und bis dahin will er so viel wie möglich zerstören. Auch für so Treffs, die wir gestern hatten, für Treffs, die du mit deiner Familie hast. Auch für diesen Fußballtreff gestern. Ich habe dafür gebetet. Wisst ihr, es war nicht nur wunderschön, weil Deutschland gewonnen hat. Es war wunderschön, weil Jesus da war. Es war wunderschön, weil er dafür gesorgt hat, dass wir in Schutz waren. Ich möchte nochmal betonen, wie schnell kommen Streitigkeiten. Wir waren gestern vielleicht 60 Leute da unten, mit Frau und Kinder. Wunderschön. Wie schnell passiert das? Ihr kennt das alle vielleicht. Dass die Kinder streiten. Auf einmal die Eltern streiten sich auch. Wie schnell passiert das, dass man zusammen ist? Einer hat eine andere Meinung und sagt, ey, wie bist du drauf? Nein. Und man geht dann sauer nach Hause und sagt, war aber nicht schön heute. Das hat mir gar nicht gefallen. Bete vorher. Bete vorher. Nimm diesen Sieg des schönen Tages schon vorher in dein Gebet rein. Sprech aus, haben wir eben gesungen, den Namen Jesus über meine Familie, über meine Stadt, über meine Arbeit, über meine Eltern, über meine Kinder. Sprech aus den Namen Jesus über jede Situation, denn da ist der Sieg. Im Namen Jesus haben wir Sieg. Amen. Und wir lesen, dass der Feind besiegt worden war in dieser Geschichte, weil David gehorsam war und sie angegriffen hat. Und er gab diesem Ort, das Team kann gerne schon nach vorne kommen, er gab diesem Ort einen Namen. Dieser Ort hieß Baal Perazim, was heißt Herr des Durchbruchs. Gefällt euch dieser Name? Herr des Durchbruchs, Halleluja. Herr des Durchbruchs. Gott ist ein Gott, der durchbricht. Der durchbricht Mauern. Der durchbricht Ketten. Wir haben einen Gott, dem keine Wand zu hoch ist. Dem keine Sünde zu schwer liegend ist. Der nichts auf dich liegen lassen will. Er durchbricht jede Mauer. Und vielleicht bist du heute an einem Punkt, wo du sagst, ich brauche einen Durchbruch. Ich muss mal den nächsten Schritt gehen. Irgendwie komme ich nicht weiter in meinem Leben. Irgendwie will ich und mache ich und möchte mit Opfer Gott gefallen. Ich versuche mich zu disziplinieren. Ich versuche meinen Augen zu verbieten, zu sündigen. Ich versuche meinem Mund nicht Wörter sprechen zu lassen, die Jesus nicht gefallen könnte. Ich mache und versuche, aber ich schaffe einfach nicht diesen Durchbruch. Wisse, dass Gott dir heute sagt, ich bin der Herr des Durchbruchs. Ich bin der, der am Kreuz gesiegt hat. Ich bin der, der diesen Durchbruch für dich erlangt hat, indem ich mich habe durchbohren lassen. Jesus, er hat diesen Durchbruch gemacht. Und er will dir nochmal neu vor Augen bringen heute, dass er es ist, der dich vom Hirten wie David von deinem alten Leben hochgeholt hat und dir dieses Leben geschenkt hat, was du gerade hast. Gott erinnert hier David und sagt, David, bevor du mir ein Haus bauen willst, denk nochmal dran, ich bin es, der alles lenkt und leitet. Heute Morgen möchte dir Gott sagen, ist schön, was du vorhast, ist schön, was du planst, aber vergesse nie, ich bin der, der lenkt und ich bin der dich überhaupt dahin gebracht hat. Halte wie an einem Anker fest an Jesus und überlass deine Pläne ihm, denn er wird es gut machen. Amen. Stehen wir gemeinsam auf. Möchten wir dieses Lied gemeinsam singen? Ich bleibe noch mit auf der Bühne, weil ich nach dem Lied ein Gebet machen möchte. Öffne dein Herz bitte komplett für Jesus. Bring ihm dein Herz als Opfer dar. Er ist heute hier und durch sein Wort hat er dein Herz berührt. Du bist heilig, Jesus, und deswegen kommen wir vor dein Angesicht, so wie wir sind, und bitten dich, dass du uns durch dein Blut heiligst, Herr. Du hast uns freigekauft, nicht mit Silber oder Gold, sondern mit deinem kostbaren Blut, Jesus. Ja, wir haben gehört heute, dass Gott auch zu David sagte, dein Sohn Samuel, wenn er sich mir verfehlt, dann werde ich ihn strafen. Und vielleicht denkst du, wie kann ich vor so einem Gott bestehen, der sogar jemanden straft, wenn er sich verfehlt? Vielleicht denkst du, ich habe viele Verfehlungen. Wisse, Gott sagt dir heute diese gute Nachricht, dass er seinen Sohn Jesus Christus bestraft hat am Kreuz mit deiner Schuld, mit deiner Verfehlung. Jesus, er nahm das auf sich, deine Verfehlungen. Die Strafe, die wir hätten kassieren müssen, hat er kassiert an deiner Stelle. Und er will dir das nahebringen heute und sagen, nimm doch dieses Angebot an. Glaub doch wieder neu daran, dass ich gesiegt habe. Dass du mit mir Kämpfe durchbrechen kannst. Dass du mit mir Mauern durchbrechen kannst. Dass in meinem Namen Kraft ist. Sprech es doch wieder aus. Trau dich doch wieder zu kämpfen. Geh auf die Knie. Und steh erst wieder auf, wenn du merkst, da ist der Sieg, Halleluja. Vertrau auf Jesus, denn er hat gesiegt. Heute Morgen möchte ich für dich beten, wenn du sagst, ja, ich will mein Leben Jesus geben. Wenn du sagst, ja, ich möchte ihm neu vertrauen. Ich möchte diese geistlichen Kämpfe, die ich habe, diesen Durchbruch, den ich nicht erlebe, diesen Frieden, den irgendwie in meiner Familie immer noch nicht kommen will, ich möchte es heute durchbrechen im Namen Jesus. Ich möchte da Freiheit reinrufen. Ich möchte da Sieg reinrufen. Ich möchte, dass Streitigkeit endlich verschwinden aus meinem Haus. Und das Blut Jesus überfließen soll. Das Blut Jesus, was stärker ist als jede Macht der Finsternis. Als jede Feindschaft. Als jede Bosheit. Als alles Dunkel. Trau dich so zu beten wie ich gerade, dass du es aussprichst. Ich spreche den Namen Jesus aus über mein Haus, über meine Stadt. Und wir möchten dieses Lied auch nochmal singen. Danke, Jesus, du bist hier, Herr.